So, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und nehmen euch jede Woche mit auf unsere Reise durch unseren Berufsalltag, was wir erleben, was wir spannend finden, was wir bei euch hören, was spannend sein könnte und wo wir denken, wir möchten drüber reden, glaube ich, ganz banal, oder?
Ja.
Heute möchten wir über Tierschutzhunde reden, also... ja, Thema heute, der neue Hund kommt aus dem Tierschutz. Und jetzt?
Genau, und jetzt? Ja, wie fangen wir denn an? Der neue Hund kommt aus dem Tierschutz. Ja, wie gesagt, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Hund aus zweiter Hand übernimmt. Ne? Hat vielleicht jemand anderes hier schon abgegeben oder so, der, was weiß ich, überfordert war oder keine Zeit mehr hatte oder Krankheit, Todesfall oder. Aber es gibt ja auch sehr viele Hunde aus dem Auslandstierschutz und das fände ich heute auch mal ganz spannend zu besprechen.
Und dabei... jetzt nicht nur ganz klassisch die südeuropäischen, die jeder im Kopf hat. Nee, wir meinen auch so Tierschutzvereine, wo Hunde aus Welpenvermehrungsstationen kommen, also wo so welche freigekauft werden, ne? So Zuchtmaschinen oder sowas, das auch. Also ne? Nicht jetzt, dass jeder gleich ausschaltet, weil er denkt, oh, Rumänien habe ich schon gehört.
Naja, es ist ja eigentlich erstmal zweitrangig, wo er dann herkommt. Es geht ja, im
für
Grunde,
die Erfahrung, dachte ich jetzt.
Ja, für die Erfahrung, das stimmt schon. Aber es geht ja um die, um die Tatsache, dass die alle schon so ihre Erfahrungen vielleicht gesammelt haben oder auch gar nicht gesammelt haben.
Ist ja ein Wie sagte jemand neulich zu mir so schön, ein Hund aus dem Tierschutz ist immer eine Wundertüte. Und ich finde, das beschreibt es sehr gut, oder?
Ja, das stimmt. Ich finde auch immer, dass wenn ich einen Hund übernehme, dass ich da auch als Mensch etwas offener sein muss, weil halt eine kleine Wundertüte sein kann. Das ist ja nicht unbedingt jetzt negativ gemeint.
Gar nicht,
oder so.
Das ist sowohl als auch. Ne? Ja. Ich meine, die geben schon auch durchaus anders Dankbarkeit und Liebe zurück. Also es sind ja nicht nur immer die schlechten Dinge wie Krankheit, Tod und Verderben.
Nein, um Gottes Willen. Nee. Nein.
Genau. Also, ich würde sagen, vielleicht fangen wir so an. Tierschutz ist lokal, überregional und in- und Ausland, Europa, weltweit letztlich. Also diese Hunde, die wir meinen können, von überall kommen. Der eine Teil, so würde ich das einteilen, ist geografisch, was einfach da dann krankheitsbedingt mitkommt oder kulturell bedingt mitkommt, was man holt. Und das andere ist vielleicht der ursprüngliche Zweck, für den der Hund gehalten wurde, weil es ist ja nun nicht so, dass sie alle ausschließlich zufällig von der Straße wirklich gerettet sind. Ne? Und es gibt ja aber auch die ganzen Nothilfen, Boxer in Not, Rhodesian Ridgeback in Not, Labby in Not, sowas, die auch lokal unterstützen, wenn einer Freiwirt übrig ist, von wer weiß wo kommt, schwer vermittelbar ist, schon in der zweiten Station hängt oder so. Ne?
Ja. Genau, also wenn ich eine bestimmte Rasse bevorzuge irgendwie haben möchte, dann kann ich natürlich auch gezielt bei diesen einzelnen Vereinen schauen, die auch oft über die Zuchtvereine sogar laufen. Ne? Die haben ja dann auch eigene Vermittlungen für Hunde, die irgendwie aus was für Gründen auch immer ein neues Zuhause brauchen.
Oder es gibt ja auch da die Pflegestellen, ne? Auch sowas, wenn das für jemanden in Frage kommt, dass er sagt, ja, ich kann nicht vielleicht 10 Jahre, aber ich bin durchaus gewillt, einem, der vielleicht nicht wieder in so einer Zwinger-Zwischenhaltung landen soll, Tierheim, wo auch immer, anders geht's ja auch gar nicht, ne? Also ist jetzt ja keine Kritik, aber die müssen ja irgendwo geparkt werden, auch wenn jeder das Wort nicht mag, aber sie müssen ja geparkt werden, bis sie ein Zuhause finden, wo sich auch möglichst jemand liebevoll kümmert. Auch sowas gibt's ja über diese Vereine, dass man sich als Pensionsstelle anbieten kann. Ne?
Ja, eben. Ja.
Genau.
Auch nicht schlecht. Was daran natürlich ein großer Vorteil ist, ich meine, für die Hunde natürlich auch wieder ein bisschen aufregend, weil sie sich in der Pflegestelle möglicherweise ja auch einheimisch fühlen nach einer Zeit und dann werden sie nochmal vermittelt. Aber gerade für die Leute, die auch ein bisschen mehr über den Hund wissen möchten, wenn ich einen Hund habe, der auf einer Pflegestelle gelebt hat, dann können mir die Leute auch deutlich mehr dazu sagen, als wenn ich mir den Hund nur nach Foto aussuche und vielleicht in dem Land, wo er war, hat er vielleicht nur in einem Zwinger gelebt und man kann gar nicht so viele Auskünfte geben. Ne? Mag der Katzen oder kennt der Kinder oder irgendwas, das wissen ja auch oft die Tierschützer
nicht. Das fand ich bei diesen eBay-Anzeigen immer krass, ne? Wie viele liebe, nette, aufgeschlossene Familienhunde da angeboten wurden, immer wo ich dachte, kannst du doch gar nicht wissen.
Naja, also, manche können es schon wissen. Die haben ja im Ausland auch manchmal Pflegestellen.
Ja, solche schon, aber nicht in der Mannigfaltigkeit, in der das da angepriesen wird. Das meine ich halt. Also, dass es manche gibt, klar.
Und dann gibt es halt immer diese falschen Erwartungen, mit denen weder der Mensch, der was Gutes tun wollte, noch der Hund nachher glücklich sind. Ne? Wenn jetzt jemand einen Hund aufnehmen möchte, dann wird das Blau vom Himmel versprochen und der Hund hat vielleicht wirklich ein Trauma erlitten oder hat gar nichts kennengelernt und ist vielleicht doch eine größere Herausforderung, als man am Anfang gedacht hat, dann ist ja letztlich auch keinem mitgeholfen. Ne? Ich finde schon, dass man auch den Tierschutzverein so ein bisschen danach aussuchen kann, wie ehrlich sind die, wie offen kommunizieren die, was sie über den Hund wissen. Dann könnten sie zum Beispiel auch Dinge sagen wie, wir wissen nicht alles über diesen Hund. Das ist ja auch ehrlich. Mhm. Oder sie würden halt auch vielleicht über irgendwelche, ich will nicht sagen Schattenseiten, aber du weißt ja, was ich meine. Ne, über Dinge, die
weniger sozial-menschlich kompatible Eigenschaften.
Ja, genau. Ja. Dass man auch darüber einfach aufgeklärt wird, dann kann jeder gut entscheiden, passt das in mein Leben, habe ich die Zeit, das zu üben oder kann ich vielleicht damit leben, dass er die und die Baustelle vielleicht nie ganz los wird. Das gibt's ja auch, ne?
Ja. Und halt umgekehrt, wenn man all diese Informationen nicht kriegt, noch extrem viel offener zu sein, was da kommt, ne? Also das ist das, ne, was du mit der Erwartungshaltung meinst, ne? Genau. Also ich finde, wenn man mit der Erwartungshaltung daran geht, aus dem Tierschutz ein Tier zu haben, was in ein spezifisches Umfeld von mir passen muss, dann muss ich vorher auch wirklich sehr genau wissen, was da kommt. Wenn ich aber sehr flexibel bin, quasi jetzt sowohl vom Auslaufbedarf als auch von der Kopftätigkeit, als auch vom Kuschelbedürfnis oder vom Kompatibelsein mit anderen Familienmitgliedern, mit Männern, mit Kindern, mit Frauen, mit Alten, mit Hut, mit so, dann ist es natürlich für mich auch recht irrelevant, was da kommt. Ich muss nur einfach die Zeit hinterher haben, ne?
Ja, genau so.
Viel Zeit, viel Geduld und viel Liebe.
Und da habe ich auch schon so viele tolle Leute kennengelernt, die gesagt haben, es ist uns ganz egal, wir werden ja sehen, was da für ein Hund kommt. Wir haben uns für diesen entschieden. Und ich glaube, wenn man das wirklich so offen drauf zugeht und den Hund so nimmt, wie er ist und nicht sofort vom ersten Tag in irgendeine
Rolle
reinquetschen möchte, die er nicht erfüllen kann, dann dann läuft das auch deutlich besser. Ne? Und es gibt ja auch Situationen, in denen ein Hund aus zweiter Hand sogar Vorteile hat, ne? Und ist ja nicht so, dass die immer jetzt alles ist ganz furchtbar. Wenn ich jetzt einen Welpen habe, der diese Schnappzeit hat, wo er ständig mit seinen Piranha-Zähnchen attackiert, dann haben ja auch oft gerade Kinder ein bisschen Angst nachher vor dem eigenen Hund, der jetzt in die Familie gekommen ist. Und wenn ich dann einen etwas gesetzteren Hund habe, der aus irgendwelchen Gründen sein Zuhause wechseln muss, dann bin ich damit vielleicht auch mal auf der besseren Seite, ne?
Ja, definitiv.
Der kann vielleicht länger alleine bleiben.
Und ich finde auch, man unterschätzt, alle sagen immer, oh, der Welpe, wie niedlich. Aber ich finde, ich höre so oft auch in der Tierarztpraxis dann bei mir, weil die kommen ja dann in der Zeit zum zweiten Impfen, zum ersten Impfen, zum überhaupt mal Impfen, zum überhaupt mal Entwurmen und Chippen oder so. Und man hört so oft, wie unglaublich anstrengend Leute das auch finden. Oh ja. Also auch niedlich, klar, jeder findet es auch niedlich. Ich glaube, niemand, der Hunde mag, findet oder überhaupt Tiere mag, findet die Baby-Variante dieses Tieres dann fies oder so. Glaube ich, da gibt es echt wenig Beispiele für. Selbst die nackten Vogelküken sehen ja irgendwie total lustig süß und niedlich aus, ja. aber das hört man halt auch oft, ne? Das Puh und dreimal rausgehen die Nacht und überhaupt und ständig gucken und dann noch dies und dann noch das. Das ist ja schon sehr arbeitsintensiv, wenn man in der Zeit nicht viel verschlafen will. Und das umgeht man natürlich auch, klar, man hat vielleicht nicht alles so geformt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich muss sagen, manchmal ist ja auch die Frage, ob die Erwartungshaltung beim Welpen, den ich mir jetzt so kaufhausmäßig zu maßgeschneidert auf mich zugelegt habe, ob ich damit überhaupt am Ende dabei rauskomme. Ne? Also nur, weil ich denke, ich kaufe mir den, ein Hubschrauber fliegt über uns.
Wahnsinn. Nee.
Ich meine, nur weil ich denke, ich möchte den, um das und das zu haben, so wie wir in der Folge Richtiger Hund gesagt haben, man geht ja auch mit dem, wenn man vom Züchter oder sowas, ne, holt man sich den, den man gerne hätte, geht es ja aber auch darum, schaffe ich hinterher meine eigenen Erwartungen zu erfüllen, ne?
Natürlich. Das und, ist ja nicht so, dass der dann automatisch total perfekt wird.
Nee, nur weil der beim Lieben aufgewachsen ist,
Nein, wie gesagt, man kann überall das, den Traumhund finden. Man muss halt die Augen offen halten und das muss passen. Ne? Das ist wie bei einer Partnerschaft. Ja, man wohnt zusammen. Man wohnt zusammen, man lebt zusammen.
Ja.
Man verbringt wirklich, ja, so, man sollte sein Leben dann mit diesem Hund verbringen oder der Hund mit einem. Und von daher muss es einfach irgendwie so ein bisschen zueinander passen. Und der Vorteil ist halt, wenn man die Hunde hier hat, kann man sie halt kennenlernen. Was mir aber immer noch am Herzen liegt, ist, ja, dass wenn jemand jetzt einen Hund hat, von dem er vielleicht nicht ganz so viel weiß, der irgendwo aus dem Auslandstierschutz kommt, vielleicht eine recht unbekannte Vorgeschichte hat oder vielleicht auch gar nichts groß kennengelernt hat. Vielleicht ist er da auch im Tierheim schon geboren und aufgewachsen. Oft ist es ja so, dass ganze Würfe da schon abgegeben werden im Tierheim oder gefunden werden. Und dann leben die jahrelang manchmal nur in so einem Zwinger und lernen gar nichts groß kennen. Und zum Glück kommt dann irgendwann jemand daher, der einen Hund davon haben möchte. Bitte, das Erste, was die Hunde kennenlernen müssen, ist nicht Sitzplatz, Fuß. Ja. Die müssen das neue Leben kennenlernen. Und zwar erstmal müssen sie lernen, dass ihre neuen Bezugspersonen Lebewesen sind, auf die sie sich verlassen können und denen sie vertrauen können. Ne? Jetzt,
wie lange dauert das? Das unterschiedlich, ne?
Unterschiedlich. Also bei den meisten Hunden geht es ja zum Glück recht schnell. Die starten recht offen ins neue Leben. Aber es kann auch sehr lange dauern. Also ich habe auch schon Fälle erlebt, wo die Hunde sich ewig nicht haben anfassen lassen und Monate irgendwo in der Ecke saßen und ihren neuen Bezugspersonen nur ausgewichen sind. Auch das gibt es natürlich. Ne? Mhm. Je nachdem, was sie halt so erlebt haben. Und da ja, muss man einfach vielleicht drauf gefasst sein, dass das passieren könnte. Mhm. Ist sicher nicht die Regel, aber ne, man muss es halt einfach wissen, dass das passieren kann.
Na, ich glaube, dass da ein sehr, 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 sehr großer Teil mit Angsttraumata, gerade aus den importierten oder richtig jetzt aus Massentierhaltung, weil ich den Zweck auch immer Geretteten komme, da glaube ich schon, ne? Also, dass die irgendwie alle, oder ein Stresstrauma, ich weiß nicht, du bist ja kein Freund von Angst, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr,
wann ich von Angst reden darf. Nein, ich bin kein Freund von Angst.
Niemand ist ein Freund von Angst. Nein, aber manchmal, wo man so klassisch sagt, so wie Trennungsangst, nee, ist Trennungsstress, deswegen.
Nein, aber Ängste sind ja jetzt nicht, ist ja jetzt nee, nicht falsch,
schon,
natürlich,
ne?
Die Ängste haben okay, Trauma erlebt haben.
Ich wollte
haben
nur nicht irgendeinen Quark sagen.
Nein, das können sie natürlich unbedingt, ne?
Ja.
Das haben die ja auch oft. Aber nein, was ich nicht so gern mag, ist so ein Begriff wie der Angsthund oder so,
ja,
weil das stempelt ihn so ab, als ob er jetzt alles ganz schrecklich findet. Ne, viele Hunde haben ja dann am Anfang, vielleicht haben sie vor Männern Angst, vielleicht haben sie Angst vor Mülltonnen, aber ansonsten sind sie cool oder was. Ne? Also das
ja,
kann
ja
man ja nicht so konkret sagen.
Dann kommt man in so einen Pott, als wäre man irgendwie total gestört. Ne?
Genau,
ja.
Und das ist es ja nicht. Ne?
Was man aber auch sagen muss, jetzt kurz mal vom Tierarzt, also ich wollte eben eigentlich sagen, dass schon ein überproportionaler Anteil diese Angststörungen in irgendeiner Weise mitbringt. Ne? Also das sehen wir ja auch, wenn die dann in die Praxis müssen und so ein Sicherheitsgeschirr bis am besten noch hinten über den Po haben, dass man es zwischen den Beinen vergrittet, damit keiner ausrutschen kann. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, ist mir schon klar, aber so ist es ja durchaus, dass gerade auch dann mit diesen Zwangshandlungen bei uns manche sehr gestresst sind. Viele auch, muss ich sagen, die es extrem gut in den Griff gekriegt haben. Was ich aber auch sagen wollte, es gibt heutzutage auch Medikamente. Das heißt nicht, dass ihr in jeden Hund, der aus dem Tierschutz kommt, irgendwie eine Tablette reinwerft. Ich will nur sagen, es gibt die Möglichkeit überhaupt mittlerweile auch Übergangssituationen, wenn man weiß, sie sind super stressig oder sowas, begleitend zu unterstützen. Und das heißt auch nicht, dass der Hund dann irgendwelche angstlösenden Medikamente 7 Jahre haben soll.
Um Gottes Willen.
Aber ich bin schon offen dafür, dass in Situationen, wo es schwierig ist, sich wieder miteinander einzuleben oder sowas, oder wo man weiß, es kommt auf den Charakter, der so und so tickt, jetzt so und so eine Phase zu, dass man das potenziell medikamentös begleitend unterstützt, einfach um nicht neue Traumata zu setzen, weil ich glaube, ganz oft setzt man die halt auch, ohne das mitzukriegen, oder
ja,
nicht?
Klar. Ja, klar. Ist ja oft gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht, dass
ja,
man so mit seinem
und deswegen,
Tier tut,
also da
ne?
finde ich, kann man durchaus, und je offener natürlich der Verein ist, umso mehr merkt man, aber man merkt ja auch, wen man dann zu Hause sitzen hat. Und wenn man denkt, puh, ich oder Hundetrainer oder Tierarzt oder wer auch immer sagt, das ist eine ganz schöne Hausnummer, wäre das ja vielleicht eine Überlegung wert, ob man entweder pflanzlich oder halt auch chemisch da ein bisschen nachhilft für die erste Zeit. Oder findest du das verwerflich?
Nein, ich finde es nicht verwerflich. Es muss halt nur sehr individuell dann geschehen. Ne?
Ja, das meine ich.
Wie du ja schon gesagt hast, nicht jetzt jeder, der einen Hund aus dem Tierheim kriegt, muss den mit irgendwelchen Pülverchen erstmal wegkicken, damit er sich schön eingelebt. Nee, das ist ja damit nicht gemeint. Ja? Aber dass man halt Ängste, angstlösende Mittel oder sowas geben kann. Und ja, doch, wenn es wirklich so ein Fall sein sollte, den man...
Ja.
übernimmt. Ne? Was ja viele Hunde haben, ich meine, da müssen sie ja auch vielleicht nicht gleich irgendwas bekommen, aber sehr viele Hunde, die so aus dem Auslandstierschutz eine längere Reise hierher hatten, ne, hört man ja auch immer wieder, wie lange die dann unterwegs sind und auf einem Transport, auf dem dann so und so viele Hunde mitgeliefert werden. Das hört sich jetzt auch wieder blöd an.
Ja, ja, aber nicht, es ist schon jetzt auch kein Ponyhof.
Die fahren ja nicht wegen einem Hund. Ne? In der Regel haben die dann halt einen Transporter und dann organisieren die halt einen Sammeltransport, irgendjemand fährt. Und dann haben die ja unzählige Hunde, wie sie da so reinpassen in diesen kleinen Boxen im Auto. Die können natürlich nicht, so wie wir, wenn wir in Urlaub fahren, mal eben, was weiß ich, jede Stunde irgendwo schön Gassi gehen, sondern die Hunde sitzen halt da drin und haben natürlich Wasser, werden versorgt und werden meistens auch mit einer Kamera beobachtet oder so. Aber die pinkeln da rein, die haben Stress, die sind manchmal 2 Tage da drin. Und
die holen die halt auch nicht raus, eben weil sie Wundertüten sind. Ne? Das habe ich auch schon erlebt, dass wir so gerade in der Klinik diese Erstuntersuchung dann, die noch geschehen musste und das ging nicht beim Tierarzt wie sonst, weil, und dann kamen die zu uns. Und dann haben die auch gesagt, dieser Hund war noch nicht aus der Kiste raus, bis wir nicht am Zwinger stehen, wo wir sind, geht es gar nicht, weil wir nicht wissen, ob der weg ist oder ob der uns schnappt und wir haben weder Equipment noch Personal, um das zu retten, jetzt hier unterwegs, natürlich dann vor Ort auf alle Fälle. Und deswegen sitzen die natürlich auch aus Sicherheitsgründen für alle Beteiligten da drin, bis sie da sind. Ne?
Genau. Und dann wollen die manchmal, wenn sie hier angekommen sind, so schnell nicht gerne wieder in ein Auto oder in eine Hundebox. Das heißt nicht, dass man das nicht auch auf lange Sicht wieder üben kann. Aber auch das ist natürlich ein Trauma. Das wird sehr oft übersehen, wie oft so ein Hund vielleicht deswegen nicht gerne wieder in ein Auto einsteigt, weil er einfach die Erfahrung gemacht hat, und wenn ich da reingehe, sitze ich da vielleicht 48 Stunden. So.
Ja. Ne? Noch gar nicht mal, wo ich hinterher rauskomme oder wo sonst, sondern einfach nur dieses Sitzen in eigenem...
Genau. Und sie wissen nicht, ob sie jemals wieder da rauskommen in diesem Moment. Ne?
Ja, stimmt. Die haben ja weniger Zeitgefühl als
genau. wir. Genau. Also das ist zum Beispiel auch so ein häufiger Punkt. Umweltunsicherheiten können natürlich sein, gerade bei den Hunden, die nur in einem Tierheim aufgewachsen sind, ohne großartig die Welt kennenzulernen. Die haben natürlich dann auch mal eher Stress, wenn sie hier die Straße lang gehen sollen und es donnert ein LKW an ihnen vorbei.
Ja.
Also sind alles so Sachen. Deswegen auch das, was du eben sagtest mit diesen Sicherheitsgeschirren. Bitte immer am Anfang, auch wenn der Hund eigentlich einen entspannten Eindruck macht. Ich würde das immer erstmal machen. Ne, man kann ja dann den Hund in Ruhe beobachten. Aber wie oft ist es schon passiert, dass so ein Hund mal eben aus so einem Halsbändchen oder aus dem Normalgeschirr rausgeschlüpft ist und dann irrt er hier irgendwo durch die Gegend?
Ja, oder kracht vor das nächste Auto. Ne?
Genau, wird überfahren oder wird nie wiedergefunden. Und das finde ich immer sehr traurig, wenn ein Hund, der eigentlich jetzt ein besseres Leben hätte starten können,
nach 48 Stunden beendet ist.
Ja, leider schon weg ist, weil er irgendwo sich aus dem Halsband erwischt hat. Ne? Also das macht schon Sinn, die Hunde dann erstmal zu sichern und nicht gleich so blind zu vertrauen und zu denken, ach, wird schon gut sein. Ne?
Ja, oder man möchte ihn jetzt nicht nötig unter Druck setzen. Ne? Viel ist ja auch dieses, dass die Leute dann nicht, um Stress zu vermeiden, es nett meinen, weißt du, so lieber ein lockeres Halsband als ein enges Geschirr oder sowas, damit es nicht so viel Stress und Druck ist. Aber das ist ja nur Sicherheit für das Leben, was er nicht kennt. Ne? Es geht jetzt ja nicht um, das muss jetzt perfekt schön sein und das Gemütlichste, was er je hatte. Sicherlich ist eins, was gut sitzt und ein bisschen gepolstert ist, angenehmer als eins, was nicht so ist. Ja, aber ich meine, das ist es nicht. Und zum Autofahren wollte ich noch eine Sache sagen, was dabei auch komplett neben dieser Verhaltenseskalation untergeht. Es gibt extrem vielen Tieren, die, wenn sie nicht geradeaus aus dem Fenster gucken können, denen unheimlich speiübel wird beim Autofahren.
Oh
ne?
ja.
Und auch das passiert natürlich auf einem Transporter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zu all dem, was wir eben schon gesagt haben, sitze ich da noch und mir ist 20 Stunden kotzübel. Und egal, was ich essen will, das kommt mir entweder wieder hoch oder ich will das gar nicht erst essen. Auch das untermauert natürlich unglaublich dieses ins Auto steigen. Und selbst wenn sie ins Auto steigen, fragen mich auch die Leute immer, woran erkenne ich denn, dass dem schlecht wird? Also wenn ein Hund, der sonst nicht hechelt, total gestresst dann hechelt und sabbert und guckt, überhaupt übermäßiges Sabbern ist wie bei uns auch kurz vorm Brechen, ne, der Speichelfluss.
Oh ja.
Das ist da genauso. Ich finde, man sieht es denen auch irgendwie an, dass sie grün werden im Gesicht. Ich weiß nicht. Die Augen kriegen so einen leicht panischen Ausdruck. Und das ist so, ich finde, das ist so ein Gesicht wie dieser Move, kurz bevor man den Kopf in den Mülleimer versenkt irgendwie. Eben, aber das kommt ja noch dazu. Und auch das kann dazu führen, dass ein Hund, der vielleicht diese Autofahrt, auch wenn sie nicht schön war, traumafrei überstanden hätte, denkt, oh mein Gott, gleich wird mir wieder schlecht.
Mhm.
Das genau. gilt natürlich für alle Hunde, aber auch für diese Hunde on top zu allem anderen.
Ja, ganz besonders.
Ja.
Ne?
Mhm.
Aber ist ja nicht immer alles nur negativ.
Nee, aber ich glaube schon, dass das jetzt ja hier so eine, ja. wie sagt man, eine Awareness-Folge wird,
ja.
habe ich gehört. Nein, dass es darum geht, was alles hätte sein können und was man nicht macht.
Ja.
Zwischenfazit. Man kriegt eine Wundertüte. Die Wundertüte, der Wundertüte sollte man mit wenig Anforderungen und viel Liebe begegnen, um Vertrauen aufzubauen und sich dessen bewusst sein, dass es viele Möglichkeiten gibt, die der Hund erfahren hat, von denen man gar nicht weiß, die zu Stress und Trauma führen. Das heißt, dass man ihn da vorsichtig ranführt, dass er überhaupt, dass man selber erstmal merkt, mit wem habe ich es da zu tun. Und dass man ihm viel Zeit lässt und dass man sich klar ist, wenn ein Tierschutzhund kommt, dann muss ich auch offener sein in dem, was ich von ihm erwarte, generell.
Mhm. Das hast du schön gesagt.
Danke. Ab Folge 10 machst du dein Fazit, oder so.
Oh, du kannst das so gut, mach mal.
Also das, ja, das wäre bis hierhin das. Dann kommt der zweite Hund. Jetzt kommt der zweite Teil, finde ich. Bei dir, fände ich, zum einen baust du Training mit dem Hund anders auf, mit so einem. Das wäre für mich interessant.
Also ich baue Training grundsätzlich auf der positiven, freundlichen Schiene auf, egal ob der Hund ein Trauma erlitten hat oder nicht. Aber ich finde auch in dem Zusammenhang ist noch mal wichtiger zu sagen, dass ich einem Hund nicht helfe, wenn ich ihn rette, um ihn dann mit groben Erziehungsmethoden in irgendeine Form zu quetschen.
Ja,
ne, das ist
das
natürlich
geht gar
klar.
Nicht, ne?
Ja, das ist gar nicht mal so
und
schrecklich.
Und grobe Erziehungsmethode
selten, ne?
ist halt auch schon dieses, ah, ich habe doch Sitz gesagt, Hintern immer runterdrücken, ist auch schon ihn irgendwo rein zu buxieren, wenn er da rein muss oder sowas. Alles, wie gesagt, das, was zum Alltag gehört, ist ja irgendwie klar, ne? Dass der nicht ausbüchsen kann aus der Haustür, damit ich ihn nicht anfasse, damit er nicht macht. Das nicht macht, das ist schon klar, ne? Aber an sich dieses, das ist, glaube ich, das, was ich auch bei der, als du mir über Lernen, wie heißt es, Lernen?
Theorien, oder?
Ja. Lerntheorien erzählt hast, nochmal sehr, sehr bewusst gelernt habe, ab wo eigentlich schon negative Verstärkung, heißt das so? Ja, ne? Ich glaube.
Gibt es auch, ja.
Nee, aber also wo diese
Strafen
negativen Reize,
und, ja,
und so schon anfangen, ne? Das ist das, ne? Das ist eben nicht nur die Nase im Pipi und das ist nicht nur der Klaps auf den Arsch oder aufs Gesicht oder, ja, das ist schon deutlich eher,
ja.
Das ist
klar.
Glaube ich, für den Laien auch wichtig zu wissen, wenn du sagst, bitte das nicht tun, dass das halt schon sehr, sehr, sehr viel eher anfängt, als man denkt. Ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich erreiche ja, ich kann ja auch mit dem Hund vom ersten Tag an trainieren, das kommt drauf an was. Und es ist ja, wenn ich das schön und nett und freundlich mache, alles, was ich mit dem Hund zusammen mache, ist ja eine schöne Interaktion, die Beziehung auch stärkt, wenn ich sie denn nett mache. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt sagt, den Hund am Anfang ein bisschen in Ruhe lassen, dass der jetzt hier 6 Wochen ignoriert wird und irgendwo nur sein Essen hingeworfen kriegt, sondern natürlich kann ich mit dem Hund schon irgendetwas machen, was beide weiterbringt. Und wenn ich das
und das ist ja der kleine Schritt schon, das ist ja schon Blickkontakt halten wahrscheinlich,
ja,
ne? Fängt ja schon an, oder?
Das fällt ja vielen auch schon wieder schwer, ne? Wenn sie es
ja, eben, deswegen
bis dahin nicht
sage
so
ich das.
Konnten.
Also,
aber,
das, wenn du sagst, mach's nett, ist ja schon, geh nicht weg, wenn ich an dir vorbeigehe, ist ja schon, musst nicht zurückrutschen, kann ja schon positiv irgendwie verstärkt werden. Guck mich 3 Sekunden an, bevor ich dir Essen gebe, ist ja schon dann fast weit für viele, glaube ich. Das ist
dann schon,
ne?
Ja, für manche sicherlich schon fast weit, ja.
Ja, lass dich überhaupt irgendwo mal anfangen. Auch das kann ja verstärkt werden, ne? Es muss ja nicht nur über, der muss mich ja mögen und vertrauen, ich bin ja so nett. Nee, das kann man auch konditionieren, dass man sich anfassen lässt.
Ja, viele Menschen haben ja die Erwartungshaltung, ja, der muss mich jetzt lieben, ich habe ihn ja gerettet. Das ist dem Hund in dem Moment ja gar nicht klar. Ne, dass er jetzt es plötzlich so total gut hat. Das hat er ja vielleicht noch gar nicht realisiert.
Also vorher lief ich frei, jetzt sitze ich hier auf 30 Quadratmeter. Ja, ich weiß noch nicht, wo es besser ist.
Auch das gibt es. Ne? Die Straßenhunde sind ja, wie gesagt, auch nicht immer so furchtbar unglücklich, nur sie werden vielleicht nicht so schrecklich alt. Ne? Das heißt nicht, dass es allen Hunden, die auf der Straße leben, auf dieser Welt furchtbar schlecht geht.
Ja.
Ne, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Mhm. Aber,
das macht aber auch wieder ein anderes Fass auf. Ne?
Das macht nochmal ein anderes Fass auf, das stimmt. Das müssen wir auch nochmal aufmachen. Das schließen wir jetzt wieder. Ich habe es nur kurz angelüftet, das Fass. So.
Ja. Also das ist dann bei dir Training sehr, sehr viel früher, sehr, sehr viel feiner und sehr, also eigentlich so, wie es im Optimalfall sein sollte, nur mit
ja, Vertrauensaufbau und solchen Sachen und dieses, ja, Erwartungshaltung runterschrauben. Was also sehr viel auch ausmacht, sind so diese Routinen, um einen Hund überhaupt dazu zu bekommen, jetzt ne, sich sicher zu fühlen. Ja. Man kann am Anfang immer den gleichen Spazierweg auf und ab gehen oder vielleicht
auch Tageszeiten auch, und gegessen wird, wenn gepinkelt wird, wenn so, dass sich das immer wieder...
Das ist dann eine gewisse Verlässlichkeit für den Hund und die gibt ihm erstmal Sicherheit. Das muss jetzt nicht die nächsten 10 Jahre beibehalten werden, aber zur Eingewöhnung ist das sehr oft hilfreich, wenn der Hund schon mal einen geregelten Ablauf hat und weiß, was jetzt als nächstes kommt und dann sich immer wieder darauf einstellen kann, wie sein Tag verläuft.
Und dann kann er sich besser in die menschliche Interaktion fallen lassen wahrscheinlich.
Genau, und dann kann man das ja immer noch anfangen, etwas auszubauen, ne, dass der nicht alles immer ganz starr hat. Und natürlich sollen die Spazierwege irgendwann ja auch größer werden, wenn der Hund das kann und jetzt nicht irgendwie gesundheitlich oder so eingeschränkt ist. Ne, dann will man das ja auch, aber dass man erst mal klein anfängt.
Ja, gesundheitlich, jetzt hast du mir den Bogen rübergespielt, das wäre jetzt noch mein Abschlussthema kurz. Gesundheitlich, finde ich, kommen da genauso Wundertüten wie vom Verhalten und vom Wesen her. Da kommen welche, die sind tippitoppi, da ist gar nichts dran, außer dass man vielleicht mal 2 Wurmkuren hintereinander reinwirft. Ich finde, das hapert aber an beidem. Also es kommen natürlich Hunde mit unterschiedlichen Vorerkrankungen und Bedürfnissen in der Gesunderhaltung. Was Allergien angeht, was gegebenenfalls auch je nach Ernährungszustand, wie sagt man, Deformationen der Beine, also so Malformationen und so aufgrund von Fehlernährung angeht oder auch von im Zweifelsfall Prügelei als Welpe, Missbildung, die Inzucht krankheitsbedingt sonst wie aufgetreten sind. Auch das gibt es ja noch nach wie vor, die sind ja nicht alle tippitoppi wie geleckt. Dann natürlich Parasiten, sie bringen Blutparasiten mit, sie bringen auch natürlich Kotparasiten mit. Nur weil sie keinen Wurm sehen beim Kackehaufen, heißt es nicht, dass da keine Würmer drin sind. Ich würde jeden Hund, egal aus welchem Tierschutz er kommt, ob das super ist oder nicht super ist, wenn er in meinen Haushalt geht, nochmal im Abstand, also 2-mal entwurmen im Abstand von 2 bis 3 Wochen, einfach um Larveneier und sowas alles in ihren verschiedenen Stadien mitzukriegen. Viele Tierschutzvereine werben mit ganz, der ist vom Tierarzt durchgecheckt, der hat alle Voruntersuchungen gehabt, der hat dies und das gehabt und ist auf Reisekrankheiten getestet und der ist sowieso durchgecheckt und ich muss sagen, da gibt es sicherlich auch welche, wo das so ist, das will ich gar nicht absprechen, aber das würde ich sehr, sehr, sehr kritisch beäugen als neuer Besitzer, weil wir einfach so, so, so viele sehen, die angeblich perfekt angeguckt worden sind, die tiermedizinisch untersucht worden sind, sei es, da sind Milchdrüsentumore drin, die man angeblich nicht gefühlt hat und nein, dieses 5 cm Ei ist sicherlich nicht in den letzten 3 Tagen gewachsen, seit der Hund auf Reise war, womit halt auch Kosten verbunden sind, ne? Nicht jetzt nur Lebensdauer und Krankheitsepisode fürs Tier, damit sind halt auch einfach massive Kosten verbunden, die da reingehen, ne? Und was viele Leute nicht wissen, gerade wenn es der erste Hund ist, dann habe ich ja auch nicht unbedingt vielleicht die perfekte Vorstellung schon von jeder Krankheit, was da kommt. Ich habe auch viele, die aus dem Tierschutz Hunde holen, die sagen, ja, ich weiß das ja und ich weiß auch grob, was mich da in Tausenden erwarten kann, weil ja auch nicht jeder Tierschutzhund mehr in eine Krankenversicherung passt, um das zu umgehen, ne? Deswegen sage ich das hier an der Stelle sehr deutlich. Wenn die Blutparasiten mitbringen, die eine Erkrankung mit sich ziehen und auch sowas, ist vielleicht keine OP. Immer denken alle OPs sind teuer. Nein, auch internistische Fälle, also innere Erkrankungen, können sehr, sehr teuer werden, wenn man halt nicht an dem einen Tag wie eine OP, aber wenn ich jetzt einen herzkranken Hund habe, den ich erstmal einstellen muss und den ich noch kontrollieren muss und dem ich ein lebenslang Herzmedikamente geben muss, auch das ist richtig teuer. Also das ist ein Posten, den man definitiv planen muss in seinem monatlichen Budget und den man nicht unterschätzen darf. Und da ist es dann auch egal, ob der am Anfang 300 oder 500 aus dem Tierschutz gekostet hat, weil das übersteigt alles, was da gekommen ist. Deswegen, ich würde da nicht zu viel Wert drauf legen und ich würde auch ein finanzielles Polster planen, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz habe. Also ich würde zusätzlich zu den Anschaffungskosten immer denken, es wäre gut, ich jetzt als Schwarzseher würde denken, 3.000 bis 5.000 Euro auf der hohen Kante zu haben, die ich im Zweifelsfall ausgeben kann, ohne dass ich dafür meinen letzten Pelzmantel von Uroma verkaufen muss, um jetzt mal was zu sagen.
Ja.
Ne?
Aber das hast du ja eigentlich, finde ich, sowieso immer, wenn du dir ein Tier anschaffst, dass du auch damit rechnen musst, dass es ein Vielfaches seines Kaufwertes an Tierarztkosten mal kosten kann.
Ne? Ja, das schon. Aber ich denke, das glaube ich immer, das ist die Geldfrage. Vielleicht machen wir die demnächst mal. Was kostet ein Hund? Wo wir einfach mal darüber sprechen.
Vielleicht möchte ich das gar nicht wissen.
aber ich meine, das muss man ja, erstens mal muss man wissen, dass nur weil der Tierarzt irgendwo einmal drüber geguckt hat, ersetzt es nicht die gründliche Erstuntersuchung mit, was mal sagt der Impfausweis wirklich. Welche Reisekrankheiten wurden denn da wirklich getestet und wurden die nochmal später nachgetestet, weil nicht nur eine Untersuchung nämlich aussagekräftig ist. Ist der entwurmt? Ist der wirklich geimpft? Wir hatten auch viele, die dann tatsächlich nicht geimpft sind oder sowas oder wo es dann irgendwie fraglich ist. Oder ist der Impfschutz vollständig? Auch das haben wir viel. Die werden gegeben als, ja, der ist geimpft. Aber wenn man denn mal guckt, war der gar nicht fertig geimpft. Mhm. Ne? Und so, auch das muss man testen. Kastriert sind die nun fast alle meistens. Das ist ja so. Aber es gibt ja auch den Fall, gerade beim Rüden, wo nicht beide Hoden absteigen. Und diese Fälle sind natürlich nicht bis zu Ende untersucht, ob das ist. Also das muss man auch im Hinterkopf lassen, ob da noch ein Hoden im Bauchraum sein kann oder irgendwo anders. Auch das kann natürlich mal sein. Und das sind nicht nur jetzt die südeuropäischen Hunde, das sind auch nicht nur die aus Polen oder Niederlande. Das trifft halt generell diese Krankheitssachen. Ne? Tiere, die aus schlechten Haltungsbedingungen kommen, aus Gebieten, wo auch andere Erreger sind als hier und wo die wo der Aufwuchs vielleicht nicht perfekt war und wo wir auch über den Inzuchtkoeffizienten noch weniger wissen als hier, die bringen auch medizinisch teilweise ein ganz schönes Pulverfass mit. Alleine schon eine normale Futtermittelallergie, die einen zwingt dazu, nur ein bestimmtes Futter und eine bestimmte Leckerlisorte zu kaufen, kann ja dazu führen, dass geplantes Futterbudget im Monat sich mal eben verdreifacht für die nächsten 10 Jahre. Ja. Auch das muss man ja im Blick haben.
Ja, das stimmt natürlich. Ne?
Ja.
Das ist oft ein Fass ohne Boden, aber
ein schönes Fass natürlich.
Ein schönes Fass.
Nee, aber deswegen einmal diesen Monolog darüber. Weil, wie gesagt, Reisekrankheiten hat vielleicht jeder schon gehört, aber eben all dies andere, was mitkommt, auch jetzt nur deformierte Beine, kann ja einer sagen, ja gut, für Korrekturosteotomie, das hieße jetzt, wenn ich meinetwegen vorne komisch gestellte Beine habe, dass ich Radius und Elle und Speiche durchschneide und dann wieder richtig stelle. Auch das sind ja Sachen, die sind ja nur bis zu einem gewissen Alter sinnvoll und machbar. Darum geht es ja gar nicht immer. Aber es heißt ja schon, wenn die Füße krumm sind oder sowas oder der Rücken ein bisschen skoliotisch oder irgendwie so, kann ja auch sein, dass es einfach heißt, ab dem Moment, wo er dann 5, 6, 7 ist, braucht ihr jeden Monat so und solche Medikamente und sowas oder andere Ergänzungsmittel oder sowas, um Schmerzen vorzubeugen. Auch das kommt in einen Pott mit rein, den man am Anfang vielleicht nicht so richtig hat. Und wenn euer Hund nicht das billigste Schmerzmittel verträgt, dann muss es halt ein anderes sein. Und das teuerste ist dann halt auch schnell mal über 100 Euro im Monat, was man dann immer wieder auffrischen muss oder so. Ne? Auch das, das meine ich, das ist so beim ersten Anblick, ja, das wird schon, aber man muss ja einfach nur zu Ende spinnen, was heißt denn das? Das ist so wie dauerhaft herzkrank, das ist so wie diese ganzen Deformationen, das ist wie Allergien, das sind, glaube ich, so die großen drei, die mir, ne, die dauerhaft viel, viel Geld kosten, noch bevor all die anderen bösen Sachen kommen, oder?
Ja, da hat man, wenn man was Gutes tun möchte.
Da habe ich, glaube ich, 8 Minuten geredet und du hast nur gesagt.
Ja, was soll ich sagen? Du bist der Mediziner in unserem Team.
Vielleicht war es zu lang, wollte ich sagen. Man hört sich scheinbar gerne selber reden.
Bei Medizinthemen steigerst du dich immer ein bisschen rein.
Entschuldigung.
Das ist vielleicht dein Job.
Nee, aber du bist ja auch hier die bremsende Instanz, wenn es denn zu ausartend ist oder nicht interessiert oder keine Ahnung.
So, das will keiner wissen.
Ja, genau. Map, zu map. So, wir könnten so einen Buzzer im Hintergrund haben. Genau. Ja.
Ein Buzzer, das wäre nicht schlecht. Lass uns doch fürs nächste Mal hier jeder so einen Buzzer und wenn du das Gefühl hast, der eine sagt jetzt was, was den anderen nicht interessiert, dann
Das machen wir.
Sehr schön. Ein genau. Buzzer.
So, das ist jetzt das kleine Fazit Teil 2 hier. Man muss flexibel nicht nur im Kopf sein, man muss auch flexibel im Geldbeutel sein, weil man eben auch da, ja, wie bei anderen Tieren auch, aber sicherlich da schon mit einem bestimmten Augenmerk mehr, sowohl für Hundetraining, Hundeschule als auch für den Tierarzt Gelder investiert, mit denen man zuvor noch weniger gerechnet hat als vielleicht sonst. Und halt eben auch bei Tierschutzhunden mit dem Ding, dass man nicht jeden mehr versichert kriegt. Das ist einfach so. Man kriegt nicht nur Junghunde, die sind schon per se teurer. Und man kriegt auch nicht nur Hunde, die einfach, wo offensichtlich ist, dass ein Tierarzt ihn vorher gesund schreibt, so vielleicht. Und die Tiertraining-Sache kann halt eben auch ein bisschen ausarten, weil man nicht weiß, wie viel Vertrauensvorschuss man vorher kriegt. Im Fürs-Training vielleicht.
Ja.
So. Ja. Ja, an dieser Stelle sei angeteasert, dass wir bald vielleicht mal eine Folge machen über unseren eigenen Verein, den wir gründen, der sich genau mit diesen Themen allen beschäftigt. An anderer Stelle mehr. Ich glaube aber, was eben deutlich geworden ist, als ich mich so reinsteigerte, wie Katharina so schön sagt, in das medizinische Thema, dass wir, glaube ich, alsbald mal eine Folge machen mit ausführlicher Beschreibung, was kostet mich ein Haustier? Und das würde ich tatsächlich für Hund und Katze machen, weil das kann man schon und auch Hamster und Kaninchen grob kalkulieren und abschätzen, auch wenn sie nur Hundetrainer ist, wie sie immer sagt.
Genau. Ja. Ja, dann sind wir durch für heute, ne?
Dann kannst du ja mal alle bitten, Feedback und so zu schicken.
An info@goodmorningpets.de.
Genau.
Gerne Themenvorschläge auch. Sagt uns gerne, was ihr hören möchtet, was euch interessiert. Wir müssen ja nicht nur darüber drüber reden, was uns interessiert. Ja. Vielleicht interessieren euch noch ganz andere Sachen, dann immer her damit.
Genau. Bis nächste Woche.
Bis dahin.